Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Guten Abend zu Radiokunst Kunstradio. Begrüßt Sie Elisabeth Zimmermann. Bevor wir zur Uraufführung der Radioversion Unschärfen, zweite Art Konferenz kommen, begrüße ich meine Studiogäste. Die Künstlerin und Kuratorin Andrea Sodomka.
Hallo.
Doris Ingrisch, Universitätsprofessorin für Gender Studies an der MDW Wien.
Hallo.
Und den Künstler und Komponisten Norbert Matt.
Guten Abend.
Am vergangenen Donnerstag fand im Rahmen des Ars Electronica Festivals 2018, das sich mit dem Thema Error, the Art of Imperfection, also mit dem Irrtum, dem Fehler und den darin liegenden Chancen auseinandersetzt, Unschärfen, zweite Art Konferenz statt. Diese Veranstaltung entstand in Zusammenarbeit mit IMMA, Institut für Medienarchäologie, mit dem Institut für Kulturmanagement und Gender Studies, IKM, der MDW Wien und dem Ö1 Kunstradio. Doris Ingrisch und Andrea Sodomka haben 2016 ein spezielles Konferenzformat entwickelt, das Unschärfen und Überlappungen in den Fokus von Kunst, Wissenschaft und Gender rückt. Wie sind Sie, Doris Ingrisch, auf die Idee gekommen, gemeinsam mit Andrea Sodomka, und wie unterscheidet sich dieses Format von anderen Konferenzen?
Also mit Andrea Sodomka habe ich ja schon seit langem eine Zusammenarbeit, weil wir herausfinden wollen und immer wieder neue Versuchsanordnungen starten, das Und herauszukriegen. Was ist denn im Und, was passiert denn im In-Between, im Dazwischen? Und im Dazwischen, im In-Between passieren Unschärfen. Unschärfen als nicht das eine, nicht das andere, vielleicht aber etwas darüber hinaus. Und aus diesen Gedanken heraus, die natürlich alle auch mit unseren Denkverhältnissen in Zusammenhang stehen, also dass wir nicht in einem Entweder-Oder denken wollen, sondern in einem Und, ist auch ein neues Konferenzformat entstanden, in dem Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen miteinander in Interaktion treten.
Es hat auch sehr viel damit zu tun, dass Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen gemeinsam an einem Thema arbeiten und in eine Situation gebracht werden, die vielleicht für beide ungewohnt und für beide fremd ist.
Was war denn der Fokus, wenn man so sagen kann, von Unschärfen, zweite Art Konferenz, und wie können sich die Hörer und Hörerinnen den Ablauf vorstellen?
Also sozusagen die Unschärfen ganz scharf zu beobachten, wobei sie manchmal noch unschärfer werden, als sie vorher schon waren.
Und wie ist die Radioversion entstanden?
Wie schon 2016 haben sich der Norbert Matt und ich in einem ganz konzentrierten Prozess darauf eingelassen, diese Unschärfen auch zwischen den Textbeiträgen und zwischen den Soundbeiträgen zu untersuchen und sie in ein komprimiertes Radioformat zu remixen.
Nachdem ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit uns den Raum teilen, sind wir im Radio dabei, einen Raum zu erschaffen. Und dieser Raum ist vieldimensional, öffnet sich in verschiedene Richtungen. Wir können Dinge straffen, wir können Zusammenhänge auftun, die jetzt im Radio zwar in der Zeit liegen oder übereinander liegen, aber auch räumlich denkbar sind.
Hören wir nun die Radioversion von Unschärfen, zweite Art Konferenz, die gestern fertiggestellt wurde.
Also ich kann mich erinnern an meine ersten Aktzeichenübungen. Also ich habe wirklich einen tollen Lehrer gehabt, ja. Der hat gesagt, und jetzt nimmst du die Brille runter und das zeichnest du jetzt. So wie du es jetzt beschreibst, geht es. Also uns sagt niemand, wie die Brille gemacht hat.
Ja, ganz genau.
Genau um das wird es aber gehen, um sozusagen die Wahrnehmung, egal jetzt in welche Richtung sie gehen soll, irgendwie zu schärfen.
Den Gedanken, die ich heute in diesem Rahmen skizzieren möchte, liegt die Beschäftigung mit der Getrenntheit sowie den Verbindungen von Art, Science und Gender zugrunde. Ihren Wechselwirkungen, ihren Interactions. Was passiert, wenn Künstlerinnen, WissenschaftlerInnen heute zusammen denken, zusammenarbeiten? Wenn wir uns über historische Grenzen hinwegsetzen, wenn wir Ordnungen in Frage stellen, Denkräume in Bewegung versetzen, dem Und Bedeutung beimessen.
Das Und muss man dann erst wieder beschreiben, welches Und.
Ja?
Und heißt nicht nur Und. Also für mich gibt es viele Unds. Mhm. Ja? Mhm.
Die Tendenz, die in diesen Entwicklungen vieler unsichtbar wird, kann als eine gelesen werden, in der die Bipolarität als Struktur unseres Denkens extrem in Frage gestellt wird. Kompromiss, Bereichsaufteilung, Rhythmus, Iteration, Scheingegensatz, Thesenverschiebung, Paradoxon, Win-Win. Prämissenverschiebung, Absorption, Einfließen des Nichtgewählten, Mehrdeutigkeit, Überlappung, Nichtpolarität, Komplementäres, Ergänzendes, Verflüssigung.
Horizontal Radio.
X. Zero.
Live.
Horizontal Radio has taken place in 1995 during another Ars Electronica meeting or festival. We just heard the voice of Heidi Grundmann, who is the founder of Ö1 Kunstradio, and she's also part of the IMA fiction series. And you can find her portrait just outside. You will also find some material about Horizontal Radio, and there's a very nice score of all the lines we booked, meaning that in 95, the World Wide Web was very, very young, and so the idea was to build up a 24-hour network, which was at the time an amazing, mind-blowing idea. And the beautiful thing was that there were 14 national public radio stations involved, 10 independent stations, over 200 artists, and also one real audio server, which we were very proud of, and 7 internet servers. And the main idea was that we exchange sounds, performances, installations, and artistic interventions to the theme migration, and that everything which is in the network becomes material. And the beautiful thing was, it was like a living organism.
In cerca di un orizzonte, parole, parole, dove il riflesso parole, del bosco non squarci la terra ritorno, e dove gli uccelli formino in volo.
And we really believed in that interactive networks, as we just heard in the background. And the sounds we can hear from Horizontal Radio, which was also broadcast not in one flow for 24 hours, but bits and parts in one broadcasting time, in Madrid, then sometime, of course, in Austria on Kunstradio, but also it popped up everywhere during the day in the radio programs. And even there was the Russian shortwave involved with a potential of 200 million listeners.
Using the broad range of technical resources available, interconnections are set up to create an additional common forum for activity, which is a natural electronic space where the various protagonists have a chance to meet.
And then afterwards, we were so excited about Horizontal Radio and all that energy which was flowing in with all that different performances that we built up other projects in course of time to get used to the networks and to also learn from the experience we've had, which was really something very special and unforgettable.
Gehen wir ja doch noch einmal einen Schritt zurück und vergegenwärtigen wir uns, dass die Begriffe Wissenschaft und Kunst bis ins 18. Jahrhundert synonym verwendet wurden. Die Trennung erst Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte. Ja, es ist genau diese Zeit, in der auch die Dissoziation weiterer Begriffe stattfand und sich die Vorstellungen von den Geschlechtern als grundlegend unterschiedlich voneinander manifestierten. Die grundlegende Trennung von Kunst und Wissenschaft, Frau und Mann, sind nur Beispiele dieser umfassenden Bewegung der Dichotomisierung. Wir aber spüren noch heute die Hierarchisierung, die damit einherging, die Höherbewertung von Geist, männlich, Kultur, dass dieses neue Weltbild konstituierte und unser aller Leben auf die eine oder andere Weise nach wie vor beeinflusst. Der Wandel der Wissensordnung ging mit dem Wandel der symbolischen Geschlechterordnung Hand in Hand. Die Wertungen schrieben sich in unser Wissen ein, konstituierten es. In dieser Intra-Action gibt es keine Ebene, die abgehoben davon ist, was und wie über Geschlechter gedacht wird. Es ist auch darin enthalten, wenn durch Worte generiertes Wissen, begrifflich geformtes Wissen, Propositionalität im Gegensatz zur Nicht-Propositionalität bislang weit über allen anderen Formen des Wissens steht. Andere Formen, die in den Wissensbegriff gar nicht aufgenommen wurden. Dieter Wuttke spricht hier vom Trennzwang, einer Trennmentalität, vom Trennen müssen. Um trennen zu können, braucht es Eindeutigkeit. Dynamische Prozesse sind jedoch immer mit Instabilität verbunden. Alles, was mit einer Schwelle, einem Übergang zu tun hat, entbehrt der Eindeutigkeit.
I would like to talk now about Unschärfen. Unschärfen, which is the topic of this art conference. Now, what are Unschärfen in science? There are, first say, Unschärfen in mathematics. They are called fuzziness, and fuzziness is a real terminus technicus in mathematics. And this is based on fuzzy logic. In classical logic, you know that a sentence or a proposition is true or it is false. But in fuzzy logic, the truth is a value on an interval between 0 and 1, where 0 means false and 1 true. We also have fuzziness in quantum gravity. In quantum gravity, the space and time, as we know, is not steady, but is fluctuating spontaneously. And in addition, we also have unschärfen in the techniques we have, in the measurement apparatus. And these unschärfen we call technical uncertainties. Yeah? They produce unsharp measurements, and this is due to the insufficiencies of the apparatus. But you can improve these insufficiencies by making the apparatus more finer and finer. Finally, you end up with uncertainties which are always there, which are principally there. And they are there when you have two variables and you want to measure them. And then it turns out that you can't measure them arbitrarily sharp. And this bound is a principal bound, and this cannot be improved. And the most famous representative of such an uncertainty is Heisenberg's uncertainty principle. And I would like to explain this principle now. Werner Heisenberg was a pioneer in quantum mechanics, actually one of the founding fathers of quantum mechanics. And quantum mechanics is the theory at small scales, as you might know. And as it turns out, at small scales, the laws are surprisingly different from the laws we know from our experience in daily life. Heisenberg discovered the most fundamental principle in quantum mechanics, and this principle states like this. The more precisely the position of a particle is determined, the less precisely the momentum or the velocity is known at the same instant, or vice versa. Heisenberg published this paper in 1927 when he was very young. He has done it within his PhD thesis. There is a famous joke about Heisenberg. Heisenberg was driving with his car too fast, and then a policewoman stopped him and said, "Heisenberg, do you know how fast you were going?" He answered, "No, but I know exactly where I am." And this shows just one edge of Heisenberg's principle. When you know exactly where you are, your velocity is totally undetermined. It can be any value. Now, this uncertainty relation is between the position and the momentum or the velocity, but there are other quantities which are, so to say, complementary to each other. And this is, for instance, the energy and the time. This means if you, for instance, want to measure the energy of a particle, you do it within a certain time. And then you get the energy as sharp as this delta E. So if you have much time in order to measure, then your energy is given very sharp. And this principle was very, very fundamental. Heisenberg got immediately the Nobel Prize for 1932, so 5 years later. By the way, he was proposed by Albert Einstein to get the Nobel Prize, and he was also honored by Germany. They printed a stamp where you can read the Heisenberg's unschärfe Relation on it, delta P, the momentum, times delta Q means delta X, the position, equals H, the Planck's constant. I think now my colleague and friend, Norbert, will test me.
Thank you, Reinhold. Just a little question came to my mind watching your presentation. So you said time and energy are correlated when you measure them. So you need a certain amount of time to measure a certain amount of energy. And the more time you take, the more precise will be the measurement. So you cannot do any measurement without taking time. It always takes time to get to some point.
Yes, that is right.
So does this mean that the time is not so a continuous thing as we think?
Yes, very good question. Now, in quantum mechanics, in this, I say now, non-relativistic quantum mechanics, time is a parameter. It's a parameter we take continuous, but it's not quite consistent if you make experiment. And for the experiments we can do now, it's sufficient, so we can take it as a continuum. But my personal opinion is that time is also quantized. And actually, time must be quantized. Because when you measure, it needs a certain time. You can measure time only. You have the concept of time only if there is motion. If everything is steady, there is no time. You only get time when the position is moving. And when the position can't be made principally sharp enough, can't be made zero, then time also must be quantized. And this concept physicists are trying to explain in quantum gravity. But you can't measure it directly, only indirectly. There are hints that time is also quantized, I would say.
So may time be somehow associated with a particle?
With the motion of the particle.
But it's not a particle itself, like light could be wave and particle. You have both ways to look at it. Is there some time yes. grains around?
Oof. I would actually say yes, 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 yes. You see, we discovered gravitational waves. You have gravitational waves, and the waves also can be seen as particles, like the light is a wave, but you can make an experiment where the light is seen as a particle, the photon. And for gravitation, it is the graviton as a particle. But it is a four-dimensional particle. There are three dimensions of space, and time is the fourth. So it's not quite separate. It's, so to say, a quantum, a particle with quotation marks, but it is connected with space, yeah.
Schärfe wird das Konstrukt sichtbar, der einem Pol der bipolaren Struktur von Schärfe und Unschärfe einen höheren Wert beimisst. Ein überaus wirkungsmächtiges Konstrukt, das auch die Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft zutiefst prägte. Ein immer genaueres Zerlegen, Zerteilen, Analysieren sollte hervorbringen, woraus die Welt besteht, die allerkleinsten Teile sichtbar machen. Ein Verstärken der Sehkraft durch Mikroskope und Teleskope, dazu dienen, den Geheimnissen der Welt auf die Spur zu kommen. Glasklar, transparent sind heute noch wesentliche Ansprüche der Kommunikation. Ansprüche der Kontrolle. Transparenz kann in Analogie zur Schärfe sowie der Vernunft begriffen werden, der als Prinzip des Rationalismus der Vorrang für die Generierung von Wissen eingeräumt wurde. In der Unschärfe verlieren die Pole ihre Kontur und Abgegrenztheit. Zwischen Ja und Nein, zwischen 0 und 1 erscheinen unendlich viele Werte und damit unendlich viele Antworten. Der Mathematiker nennt diese neue Strenge unscharf, unscharfe Untermengen, unscharfe Topologien, so Petra Gehrung, Thomas Keutner, Jörg Maas und Wolfgang Maria Üding. Unschärfe bringt Unruhe in die Klarheit. Unschärfe bringt uns zur Vieldeutigkeit und Wahrheit, zur Unbestimmtheit, zur Gleichzeitigkeit von Gegensätzen. Sie begleitet uns von einem »So ist es« zu einem »So könnte es sein«. Zum Beispiel das ganze Wahrnehmen, metaphysisch Sehen, In diesem Sehen, so Theresa Fischer-Smith, erlauben wir auch anderen Sinnen da zu sein. Die Anzahl der Pixel spielt nun keine Rolle mehr. Sie spricht dann von einer Poetik der Unschärfe und all den Bedeutungsmöglichkeiten, die sich durch Unschärfe auftun.
And I go from uncertain to unstable, specifically exploiting instability and understanding it for purposes of music specifically. I'm investigating unstable networks and how I can write and design software for music over the network and other kinds of real-time performance, but I'll be specifically talking about music today and how I reached my current understanding of the background in programming and real-time network software and also composition. In my day-to-day, I work with sound engineers and film studios, and they're constantly saying you cannot play music together over the internet because of the latency. So if you try and play music together, there's going to be a delay. You can't play at the same time. And so I've spent a lot of time over the last decade or so talking with these studios and musicians and looking at what kind of tools might be developed, and came to some conclusions that we can't play synchronously over the internet. So my research is looking about how we can play in other ways. To look at those ways of what we can play, given the instabilities of the network, we have a technical approach and a musical approach. So technical comes from my own personal experience with writing network software on a low level and understanding networks and packets and routers and how they traverse the internet and how the world network is built and its health and its failures and all its terrible things that it does that most of you fortunately won't know about, but it's really a big mess. So technically, we need solutions that help us deal with latency and the uncertainty of the arrival of data over the internet. We can't lower the latency much more than we have. It can get down to the speed of light. And so that may mean you can get under 20 milliseconds to Berlin, but I'm from New Zealand and it's always going to be 200 milliseconds, and that's far too much to be playing music together. So for me, latency is permanent. It's not going away. And then with latency comes congestion. And then the musical solutions that we have, thinking about performance practices and becoming latency native, and the considerations are compositionally given the parameters that we're working with. So as I mentioned, networks are very messy. It's not just that the networks are unstable and unruly, but also the tools we use to interact with them aren't perfect either. They are not necessarily written to accommodate for this messiness. So while we have unstable networks and congestion, we have network failures, and all of this, if we're talking about making work together, if we're talking about performing together, this is going to bring in anxiety. So you don't know between yourself and the other participant on, you know, maybe the other side of the world, what tools they have, what equipment they have. You know, are you plugged into Ethernet to a really good router? These are all things that bring difficulties. We know then we can't play the old kinds of music together. So you can't play, say, a Beatles song, or, you know, you can't synchronize together. We can play new kinds. So my research is currently what new kinds of music does that mean? And to understand that, I investigate the characteristics of the network itself and how that affects the characteristics of music. So the core parameters of music itself are rhythm and harmony and timbre. These are the core characteristics of music. So it's the secondary characteristics of network music. And by characteristic, I mean these are the things we cannot change about. You know, these are the core properties of our what we're working with. So music has rhythm, it has harmony, and it has timbre. You can't make those things go away. So how does the network, how does the latency and uncertainty and the digital manifestation affect these things, and how does it affect how we can work with it? So the first trauma of network performance is harmony. I'm just going to play a couple of quick examples that show you this, how that works. If you imagine three musicians and they're playing a Bach piece in three different parts of the world, perhaps they magically sync up the first one and it sounds like... Now, in a second location, it's not going to sound like this. It's going to be... I don't know if any of you studied harmony at university, but my harmony teacher would have killed me for this. And then a third musician. So as you can see, it's just not possible to sync up harmonically over the internet when you're playing together. So that means that there are multiple experiences and each of those experiences is authentic. So which of those three pieces, which of those three examples was the most authentic and the most valid? And that's a question for we must take into account when we're writing network music. So with this research that I've done, I'm just going to touch on four strategies that I was working with. Post-vertical harmony, which is, as I described before, where harmony is no longer vertical, it's no longer lining up, it's going to be out of sync with each participant. We're going to get timbral fusions, which means that if I've got a microphone in one room and a microphone in the other room, we're going to have new sounds that are created, so we can create hybrid instruments. And then the relationships that we have, the way that we communicate, when you're in a string quartet and you know to start because the first violinist nods their head or, you know, starts making a gesture to start, we don't have that over the internet because of the delay, because we may not be able to see each other very well. We have to define new ways of how we define relationships, and there's quite a lot of ways you can do that in the music itself. And then there's the post-digital experience of being able to change the way things come back, the way that we reproduce them.
And in the 90s, there were many Kunstradio projects, and in that project, the artists tried out many different ways of performing together over the internet. Sometimes it worked very well. Sometimes some of them were disappointed because it was not in sync and out of time and so on. And this project had the subtitle On Air, Online, On Site, because we also tried to connect different spaces with each other. And after all that experiences in performance, we did a project in 1999 called Sound Drifting. It was possible really to send long audio streams over the net. So we decided not to do it only for 24 hours or 18 hours, but for 10 days and nights. And as people have to sleep and eat, we were thinking of how the machines can take over and work for 10 nights and days. Sometimes also with some interference by the artists of the 16 projects, which together builded Sound Drifting. And it was projects partly on site, in Weimar, in Linz, in the OK Zentrum, during Ars Electronica Festival. It was in Graz, it was Alien City, which was in Nowhere Land, and it was also in Australia, at Toy Satellite and so on. And everybody used a different kind of generative software. We in Linz used for the sound installation in Offenes Kulturhaus a special software made by Winfried Ritsch. It was called Sound Drifter.
Thank you.
And the Soundrifter software grabbed little bits and parts out of the sound streams and then sent them through the room. Some of them mingled, some of them stayed together, some of them didn't like each other, some got ugly and old, and some got more and more beautiful. It was a really great experience, and people just laid down like you here and just enjoyed.
Die Wahrnehmung von Unschärfe gibt Rätsel auf. Sie setzt, wird sie als Gestaltungsphänomen eingesetzt, das, was wir zu wissen meinen, außer Kraft und bringt es gleichzeitig in Bewegung. Sie regt an, einen Dialog herzustellen. Sie stellt die herrschenden Machtverhältnisse in Frage. Unschärfe bietet die Chance, in neue Dimensionen einzutreten. Nicht ein auf Information basierendes Wissen stellt sich dann ein, wie beim Studium, wie Roland Barthes in seinen Bemerkungen zur Fotografie ausführt, dem allgemeinen, höflichen Interesse an einem Bild. Das Punktum lässt dieses zurück. Es packt die Betrachtenden, ergreift sie, berührt sie, lässt eine Sehnsucht wachsen. Betrachtende werden zu Co-AutorInnen des Bildes. Sie sind es, die intensivieren, Verdichtungen herstellen, Bedeutung bilden. Mit dem Error, dem Riss, wird ein Bild interessant. Interessant und geheimnisvoll. Und verlangt kontemplatives Verweilen. Da bietet sich keine schnelle Konsumierbarkeit mehr an. Vielmehr eine Einladung, nachdenklich zu werden. Das Punktum verweist auf Orte der Stille. Der Klang des Bildes entsteht erst beim Schließen der Augen.
In 2007, Alien Productions, Norbert Matt, Andreas Oromka, Martin Breindl and August Black started a project called The Thought Projector, Retina Photography, an installation with a fundus camera from the company Zeiss. And this idea for the Thought Projector comes from a never-realized invention of Nikola Tesla, a camera with which you can photograph thoughts. In 1933, at the age of 78, Tesla said, "In 1893, I became convinced that definite image formed in thought must by reflection action produce a corresponding image on the retina, which might be read by a suitable apparatus. This brought me to my system of television, which I announced at the time. My idea was to employ an artificial retina receiving an object of the image seen, an optic nerve and another retina at the place of the reproduction, both being fashioned somewhat like a checkerboard, with the optic nerve being a part of the earth."
The idea that a picture could be recorded from the human retina was not unusual in the second half of the 19th century. It was generally accepted that the last thing a dying person would see would be fixed on a retina for a short time. And if done within a certain time frame, the picture of a murderer could be found on the victim's retina.
Concerning thought photography, a receiver is basically the same thing as a broadcaster. That is obviously what Nikola Tesla thought as he invented, so to say, a machine that as a byproduct of television continually projects thoughts inside people. At the other end of the scale, in the area of the paranormal, a lot of horror photographers tried with some success to record their thoughts onto photo paper without any kind of camera and just through concentration.
Donna Haraway, könnte es darum gehen, das Sehen zurückzugewinnen? Vielleicht mit der Qualität der Unschärfe. Indem wir Optik als Politik der Positionierung verstehen, werden Gegenentwürfe zur dominanten Optik angeregt, wird auf ein anderes Sehen gesetzt. Oder der Fokus auf die Beugung, statt die Brechung des Lichts gelegt, auf die Interferenzen, die Diffraktionen, die Überlagerungen, die Wellenoptik, nicht die Spiegelung. In den Überlagerungen entstehen Differenzen und neue Verbindungen. Eine vielschichtig erotische Praxis nennt Donna Haraway das. Ein weiteres, ein poetisches, epistemologisches Gegenprojekt ist das der Opazität. Édouard Glissant machte auf den Wert der Opacity in besonderer Weise aufmerksam. Kann ich akzeptieren, was ich nicht verstehe, was für mich undurchdringlich ist? Opazität als Bedingung für Beziehungen zu sehen, stellt auch die Dogmen der Rationalität in Frage. Hier entstehen weitere Entwürfe zu Konzepten von Identität, Sichtbarkeit und Repräsentation. Wegzukommen von universalen, ja totalitären Ansprüchen. Édouard Glissant spricht hier von der falschen Klarheit der universalistischen Modelle hin zu einer Brüchigkeit, Fluidität, Unabgeschlossenheit und einem permanenten To be related befördert eine neue Produktion von Wissen, eine neue Beziehung zur Welt. Opacities can coexist and converge, weaving fabrics. To understand these truly, one must focus on the texture of the weave, not on the nature of its components.
The order is to play as precise as possible.
Let's try to get the attack. Different attack. The quality of sound
maybe
is different.
Maybe pizzicato or no?
I don't think so. I think you should take the bow, but to try it a little bit harder.
Okay, yeah, that's true.
Let's try. Yeah, again. And now let's try the next one. More dirty. I think the quality of sound is more dirty.
The beginning of sound, yeah?
The
more
beginning
dirty.
Of sound.
Okay.
I think it's more dirty.
Okay.
Yeah. Once more. And now let's try this pose together. Okay, and three. Thanks, Andre.
Unschärfe also verweist auf das Ende der Eindeutigkeit. Sie verweist auf neue Denkkonzepte, auf ein Denken im Und. Sie öffnet die Wahrnehmung in Hinsicht auf Potentialität. Unschärfe entsteht aus unterschiedlichen Perspektiven. Nicht aus Defizienz, nicht aus dem Fehler, das Ziel zu finden, den scharf zu fokussieren, ist nicht ihr Ziel. Sie verweist auf die Imagination, auf das Numinose. Oder mit Ludwig Wittgenstein über das Spiel sinnierend auf die verschwommenen Ränder. Und er fragt schließlich, ist das Unscharfe nicht das, was wir brauchen? Unschärfe zeigt auf, wie Wirklichkeit geordnet ist, auf welchen Kriterien sie beruht, wie eng sie auf dem Visuellen aufruht und was sie ein- und damit gleichzeitig ausschließt. In diesem Sinne wäre sie als Tool zu begreifen, als Mittel der Gestaltung, ob in der Epistemologie, der wissenschaftlichen oder der künstlerischen oder im gesellschaftlichen Tun. Sie ändert unsere Beziehung zur Welt, ermutigt, in das Dazwischen zu gehen, in die Diversität, in die Komplexität, in der Sprache, im Sehen, Hören, Fühlen, ja im Wahrnehmen. Unschärfe regt an von einer Kultur des Sehens zu einer des Hörens und darüber hinaus vielleicht zu einer des komplexen Wahrnehmens, einer Kultur der Ästhetik zu gelangen, in der die bisherigen Wertungen ausgesetzt werden. Und zu einer Kultur der Muße. Ja, und damit dazu, dass die Zeit, wie Byung-Chul Han anregt, wieder zu duften beginnt.
Sie hörten Unschärfen, zweite Art Konferenz. Die Radioversion wurde zusammengestellt von Norbert Matt und Andrea Sodomka. Mit Reinhold A. Bertelmann, Doris Ingrisch, Norbert Matt, Andriy Pavlov, Elisabeth Schimana, Andrea Sodomka, Florian Tanzer, Rebecca Wilson und Elisabeth Zimmermann. Technik Fritz Trondl. Unschärfen, zweite Art Konferenz, fand letzten Donnerstag im Rahmen des Ars Electronica Festivals als Teil der Ausstellung Hidden Alliances, Elisabeth Schimana und die Immer Fiction Serie. Featured Artist im Lentos Kunstmuseum Linz statt. Das Ars Electronica Festival 2018 ist noch morgen in Linz zu erleben. Die Ausstellung Hidden Alliances, Elisabeth Schimana und die Immer Fiction Serie läuft noch bis zum 30. September. Es verabschieden sich für Radio Kunst Kunstradio und für den Ö1 Kunstsonntag Fritz Trondl, Technik und Elisabeth Zimmermann.